ARD.
Jeden Tag prasseln Nachrichten von Katastrophen und Krisen auf uns ein. In der Zeitung, im Fernsehen oder ständig über Social Media. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich es manchmal ganz schön schwierig, den richtigen Umgang damit zu finden. Wie viel von all dem lasse ich an mich heran? Und wo ziehe ich die Grenze, um meinen Alltag noch hinzubekommen? Aber wie geht man damit um, wenn man plötzlich feststellen muss, die Katastrophen und Krisen sind nicht weit, weit weg? Sie finden nicht nur in den Nachrichten statt, sondern sie betreffen die eigene Familie. Und man muss entscheiden, mische ich mich ein und nehme alle Folgen in Kauf oder nicht? So ging es Roxana. Ihre Familie väterlicherseits lebt im Iran. Aber von den politischen Problemen und der Unterdrückung im Land bekommt Roxana hier in Deutschland lange ziemlich wenig mit. Bis dann dieser eine Mensch in ihr Leben tritt.
Sie könnte meine Schwester sein. Warum lebt sie das Leben, was sie lebt oder was sie gelebt hat? Und warum lebe ich das Leben, was ich lebe? Was unterscheidet uns eigentlich voneinander? Was unterscheidet unser Schicksal voneinander? Was für Ungerechtigkeiten liegen dem Ganzen zugrunde?
Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört Mein Mensch. Heute Roxana und das Paradies.
Genau das hier ist das Abbild von meinem Paradies. Und ich habe nie irgendwas mitbekommen von all den negativen Dingen, die passiert sind im Iran. Das war für mich alles einfach nur Paradise.
Es gibt da dieses Familienfoto, das sich Roxana immer wieder gerne anschaut. Sie selbst noch als kleines Kind von etwa 3 Jahren im Iran, auf einem Teppich, umringt von all ihren Verwandten. Sie hat eine regelrechte Traumkindheit gehabt, erzählt sie. Das Wissen von der Unterdrückung im Iran, das kam erst später.
Ich bin in Köln-Klettenberg in so einem dörflichen Viertel mitten in der Stadt aufgewachsen, hatte alle meine Freunde fußläufig um mich herum und hatte da so voll die Traumkindheit. Und parallel dazu hatte ich meine Familie im Iran, die wir regelmäßig besucht haben, wo ich auf Händen getragen wurde und mir eigentlich so das Paradies zu Füßen gelegt wurde.
Der Vater ist Regisseur und kommt aus dem Iran. Die Mutter ist Deutsche und Schauspielerin. Und so wächst Roxana ganz selbstverständlich in 2 Kulturen auf.
Ich habe im Kindergarten Theaterstücke aufgeführt über das persische Neujahr. Ich habe im Iran all meinen Cousins, alle meine Entchen beigebracht. Also es war so für mich sehr vermischt und sehr eins. Und meine ganzen Freunde kannten iranische Kinderlieder und so. Also es gibt ein iranisches Kinderlied, das kann meine Freundin auch immer noch, wenn du sie jetzt im Schlaf aufwecken würdest, könnte sie es dir vorsingen. Und es handelt von einer goldenen Biene, die im Frühling wieder erwacht. Ey, Sambure Talai heißt das.
Zwei, dreimal im Jahr fliegen Roxana und ihre Eltern in den Iran zu ihren Verwandten. Dann ist dort großer Ausnahmezustand. Ihre Cousins und Cousinen bekommen schulfrei und alle kommen zusammen. Wenn Roxana und ihre Eltern am Flughafen landen, warten da schon alle auf sie.
Und dann ging es in einer Kolonne von Autos zu meinen Großeltern ins Haus. Und die haben so ein sehr großes Haus, wo dann alle irgendwie untergekommen sind. Und dann gab es immer eine Riesenfeier, wo noch mehr Leute eingeladen wurden, dass wir jetzt da waren und so. Und wir haben immer mitgebracht Haribo, Toffifee, Kompressionsstrümpfe für meine Oma. Es gab so ein paar Standards, die wir immer gekauft haben und so kofferweise mitgebracht haben. Ich glaube, das kennt auch jede iranische Familie.
Iran. Das bedeutet für Roxana noch heute ganz viel Familie und Geborgenheit.
Die iranische Kultur ist eigentlich so eine grundentspannte. Also du kommst in ein Wohnzimmer und es ist eigentlich die Mitte der Wohnfläche ist das Wohnzimmer und drumherum hast du kleine Zimmerlein, die sehr pragmatisch sind. Da ist ein Bett drin und ein Badezimmer und das war's. Und da kannst du halt schlafen, aber das Wohnzimmer ist der Hauptspieler im Zusammenleben und du hast überall Teppiche, so viele, dass sie sich alle überlappen miteinander. Außenrum im Wohnzimmer hast du immer Stühle stehen und zwischen den Stühlen sind so kleine Tischchen, auf denen immer frisches Obst, Nüsse, kleine Gurken und Besteck steht für Besuch, wenn die kommen. Und wenn man sozusagen feiert, dann tanzen immer alle in der Mitte und außenrum sitzen die Menschen. Aber sonst hast du nicht großartig viel mehr an Möbeln, also vielleicht nochmal ein Sofa hier und da, aber eigentlich chillst du auf dem Boden. Und das hat schon so eine Grundentspanntheit. Du kommst rein und die Anziehungskraft vom Teppich ist so stark, dass man der eigentlich gar nicht widerstehen kann und man liegt sofort.
Roxana ist 8, als sich ihr Leben schlagartig ändert. Es ist der Sommer 2009. Im Iran wird ein neuer Präsident gewählt. Mahmoud Ahmadinejad. Vielleicht erinnern sich noch einige von euch, auch wenn es jetzt schon ziemlich lange her ist. Ein kleiner Mann, Vollbart, Jackett und Hemd mit offenem Kragen. Er gibt sich volkstümlich, gilt aber als religiöser Fanatiker. Hetzer von Teheran nennen ihn damals einige deutsche Zeitungen. Die Opposition wirft ihm massiven Wahlbetrug vor. Viele Menschen im Iran sind sich damals sicher, die Wahl kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Es finden Massendemonstrationen statt, die schon bald einen Namen bekommen. Die Grüne Bewegung. Denn mit ihnen kommt kurz die Hoffnung auf, das Regime könnte gestürzt werden. Aber Ahmadinejad lässt die Proteste brutal niederschlagen. Menschen werden verhaftet, gefoltert, hingerichtet. Als 8-Jährige bekommt Roxana davon erstmal wenig mit. Aber ihr Vater kann irgendwann nicht mehr tatenlos dasitzen. Und er beschließt, einen Film über die Proteste zu machen. The Green Wave. Menschen schicken ihm heimlich Videoaufnahmen von den Protesten. Roxana erinnert sich noch gut, wie sie ihn oft im Schneideraum besucht und dort spielt. Als der Film dann rauskommt, steht der iranische Geheimdienst bei Roxanas Oma vor der Tür. Ihr Vater landet auf einer Liste mit Namen von Oppositionellen. Und es ist klar, Roxana und ihre Familie können von nun an nicht mehr in den Iran reisen. Nicht zu Hochzeiten und anderen wichtigen Familienfeiern, nicht zu Beerdigungen.
Ich hatte so krass Angst, dass meine Oma sterben könnte und er nicht davon abzuhalten ist, zurück in den Iran zu gehen, weil ich irgendwie wusste, er wird dann verhaftet. Und gleichzeitig gab es so eine Enttäuschung oder Verletzung darüber, dass wir nicht mehr zurück können und dass er mir sozusagen die Entscheidung vorweggenommen hat.
Roxanas Paradies ist in weite Ferne gerückt. Und das wegen einer Entscheidung, die ihr Vater getroffen hat und die sie selbst als Kind noch gar nicht so richtig verstehen kann. Irgendwann macht sie ihm deshalb auch Vorwürfe. Warum hat er sie nie gefragt, ob er diesen Film machen darf? Warum hat er die Entscheidung einfach ohne sie getroffen?
Und er sagt eben, er hat bis heute eigentlich ein schlechtes Gewissen deswegen. Und ich weiß gar nicht, wenn ich ihn jetzt fragen würde, ob er es nochmal so machen würde, ob er den Film nochmal machen würde.
Von jetzt an kann Roxana mit ihren Cousins, ihrer Oma und all den anderen Verwandten nur noch am Telefon sprechen. Aber die Sehnsucht bleibt groß. Nach der iranischen Familie, aber auch nach dem Land, in das sie nicht mehr reisen darf. Das merkt man auch heute noch im Gespräch mit Roxana, wenn sie von dem persischen Essen schwärmt und von dem Möhreneintopf erzählt, den sie manchmal kocht. Oder von den Gerüchen im Iran. Selbst den weniger angenehmen.
Ich verbinde mit Gerüchen immer sofort Erinnerungen. Iran ist ganz viel Benzin und Abgas. Aber das ist so lecker, so leckeres Abgas. Frischer Lack oder frische Farbe auch viel. Und dann, wenn man aussteigt aus dem Flugzeug, ist es direkt, das kennt man aber eigentlich auch aus, wenn man nach Spanien oder irgendwo in den Süden fliegt, in die Länder, diese Wärme, die steht so in der Luft irgendwie. Das ist im Iran auch so, zu bestimmten Jahreszeiten. Und dann eben das Essen dort, das ist natürlich auch ein typischer Geruch.
Der Wunsch, irgendwann wieder zurückkehren zu können, wird für Roxanas Familie zu einem ständigen Begleiter.
Ich glaube, jeder Einzelne sucht sich seinen kleinen Iran hier, im Hier und Jetzt, wo wir uns gerade befinden. Also ich höre tatsächlich viel iranische Musik und tanze auch sehr gerne persisch. Und manchmal, wenn ich für meine Freunde koche, liebe ich es, für die was Persisches zu kochen.
Als Roxana 16 ist, wird ihr zum ersten Mal klar, dass der Iran eben nicht nur das Paradies ist. Oder zumindest, dass dieses Paradies nur eine Facette des Landes ist. In diesem Jahr sieht sie den Film Teheran Tabu, den ihr Vater gerade produziert hat. Der Film zeigt das Leben hinter der offiziellen Fassade in Teheran. Es geht um Doppelmoral, um die Schizophrenie zwischen öffentlichem und Privatleben und um die Unterdrückung der Frau. Da ist zum Beispiel Pari, eine Frau, die sich prostituiert, um ihren Sohn zu ernähren. Heimlich. Sich scheiden lassen und ein neues Leben beginnen, kann sie nicht ohne die Zustimmung von ihrem Mann, auch wenn der lebenslang im Knast sitzt. Als Roxana den Film sieht, fühlt sie sowas wie Schmerz und Verwirrung. Es ist fast so etwas wie ein Erwachen, ein Erweckungserlebnis.
Und das war ziemlich krass, weil das war zum ersten Mal, dass ich so eine Parallelwelt des Iran gesehen habe und so gesehen habe, dass Menschen da strugglen und dass es nicht einfach ist, da zu leben. Und das war auf jeden Fall so ein Stich ins Herz, weil das wurde von mir immer zurückgehalten, auch wenn das eine Realität, auch eine tägliche Realität in meiner Familie ist, wurde das nie an mich herangetragen. Und dann zu begreifen, oh, dieser Ort hat irgendwie zwei Gesichter, hat sich komisch angefühlt. Und das eben, ja, das ist so mein paradiesisches Leben im Iran zwar gibt, aber dass es auch eine Kehrseite hat. Und das war mir vorher nicht klar.
War der Entschluss Ihres Vaters, diese politischen Filme zu machen, richtig? Ich frag mich, wie würde ich mich entscheiden, wenn ich die Wahl hätte? Entweder an die Öffentlichkeit gehen und die Stimme einer politischen Bewegung werden, mit allen Konsequenzen, oder den Mund halten und dafür weiterhin meine Familie besuchen können. Wahrscheinlich können das die meisten erst beantworten, wenn sie selbst vor so einer Entscheidung stehen. Für Roxana rücken im Leben aber erst einmal ganz andere Sachen in den Vordergrund. Schulabschluss, auf eigenen Beinen stehen, der Start ins Berufsleben. Schon als Kind hat sie bei Filmen mitgemacht, zum Beispiel als Synchronstimme beim Kinderfilm Pettersen und Findus. Jetzt nach der Schulzeit beginnt sie ganz als Schauspielerin zu arbeiten. Sie spielt bei Fernsehserien wie Tatort oder Soko Köln mit und macht Comedy-Clips für den WDR, in denen sie sich über die iranische und deutsche Kultur und die jeweiligen Klischees auch ein bisschen lustig macht. Dann kommt der September 2022. Roxana weiß noch nicht, dass sich von nun an ihr Leben mit dem eines anderen Menschen verschränken wird. Ihr Leben durcheinander geschüttelt wird, trotz hunderter Kilometer Entfernung. Roxana dreht gerade in Frankfurt. Drehtage sind meist lang und anstrengend. Normalerweise heißt das früh aufstehen, Maskenzeit, Text wiederholen, drehen, warten, bis die nächste Szene dran ist und dann zurück in die Unterkunft. Irgendwann hat Roxana ihr Handy in der Hand, scrollt durch Social Media. Und da ist plötzlich dieses Bild. Eine junge Frau liegt auf einem Krankenhausbett, Geräte um sie herum, Schläuche im Mund. Die langen schwarzen Haare liegen in einem Zopf neben ihrem Gesicht. Ihre Augen sind geschlossen. Die junge Frau, das ist Gina Mahsa Amini. Gina, das heißt auf Kurdisch Leben.
Sie lag ja erst im Koma und dann ist sie gestorben. Da gab es so ein bisschen Zeit dazwischen und ich habe das mitbekommen und noch nichts verstanden.
Gina ist fast genauso alt wie Roxana. Geboren in Sagaz, in der iranischen Provinz Kurdistan. Auch sie plant ihre Zukunft, genau wie Roxana. Sie möchte Biologie studieren und bekommt dann einen Studienplatz in Urmia, einer iranischen Großstadt in der Nähe der türkischen Grenze. Aber bevor es mit dem Studium losgeht, besuchen sie und ihre Familie für einige Tage noch Verwandte in Teheran. Und dann kommt er, dieser dunkle, schicksalhafte 13. September. Als Gina in Teheran aus einer U-Bahn aussteigt, wird sie von der Sittenpolizei angehalten, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht vorschriftsmäßig getragen hat. Sie wird festgenommen und mit Gewalt in einen Polizeiwagen gezerrt. Gina und Roxana, zwei junge Frauen, mit dem Unterschied, dass die eine im Iran lebt, die andere in Deutschland. Auf Social-Media-Videos sieht man Gina, wie sie tanzt, in die Kamera lacht. Genau solche Videos könnte auch Roxana ins Netz gestellt haben.
Sie könnte meine Schwester sein. Warum lebt sie das Leben, was sie lebt oder was sie gelebt hat? Und warum lebe ich das Leben, was ich lebe? Was unterscheidet uns eigentlich voneinander? Was unterscheidet unser Schicksal voneinander? Was für Ungerechtigkeiten liegen dem Ganzen zugrunde?
Gina wird zu einer Polizeistation gebracht. Was da genau passiert, ist bis heute unklar. Nur eins weiß man mit Sicherheit. Kurze Zeit später kollabiert sie auf der Wache und wird in ein Krankenhaus gebracht. Hier entsteht auch das Foto von Gina mit Schläuchen in einem Krankenhausbett im Koma. Das Foto verbreitet sich wie ein Lauffeuer über Social Media, bis es auch nach Deutschland kommt, nach Frankfurt, auf Roxanas Handy.
Nur weil ich an einem anderen Fleck der Erde geboren wurde, muss ich nicht fürchten, aufgrund eines Stück Stoffs, aufgrund meines Namens, aufgrund meiner Herkunft umgebracht zu werden, hat mir natürlich meine Privilegien nochmal komplett veranschaulicht. Und gleichzeitig sind es auch irgendwo Schuldgefühle, die in einem hochkommen, wenn man realisiert, warum darf ich eigentlich hier träumen? Warum darf ich nach den Sternen greifen? Warum darf ich mir meine Zukunft so bunt ausmalen, wie nur möglich und die Menschen dort nicht? Warum gibt es Unterschiede zwischen uns?
Roxana kann nicht fassen, was passiert ist. Während Gina im Koma im Krankenhaus liegt, gehen die Proteste los. Das Schicksal der jungen Kurdin treibt die Menschen auf die Straße. 3 Tage später, am 16. September, stirbt Gina. Und die Proteste schwellen immer weiter an. Es ist die größte und längste Protestwelle im Iran seit der Revolution 1979. Auch Roxana wird mitgerissen. Sie muss einfach los. Irgendetwas tun, auch auf die Straße gehen. Ein einfaches Weiter so, das geht nicht. Andere Iraner in Frankfurt, in ganz Deutschland fühlen genauso wie Roxana. Abends treffen sie sich in den Innenstädten, um zu demonstrieren. Es sind viele. Und es werden immer mehr.
Und ich habe gemerkt, dass eine Energie in der Luft lag, die ich so noch nicht kannte. Also ich habe es auch von mir selber nicht gekannt, weil ich etwas körperlich in mir gespürt habe, was mir fremd war. Und gleichzeitig habe ich gespürt, ich teile dieses Gefühl mit all denen, die auf der Demo sind, warum auch immer. Und wir sind als menschliches Kollektiv miteinander verbunden. Und es funktioniert nicht, dass eins unserer Glieder Schmerzen empfindet und wir selbst keinen Schmerzen empfinden. Das zu verstehen, macht es nicht mehr möglich, wegzusehen. Egal, ob das Iran ist, ob das Palästina ist, ob das Ukraine ist, egal was. Und da hat sich für mich so ein Schalter umgelegt, dass ich dachte, ich möchte genau das raussenden und ich möchte versuchen, etwas zu kreieren, was uns miteinander verbindet, anstatt uns voneinander zu trennen.
Ein Schalter, der sich umlegt. Ausgelöst durch Gina und ihr Schicksal. So beschreibt es Roxana. Und obwohl ihr das noch gar nicht so klar ist, trifft sie die gleiche Entscheidung wie ihr Vater vor 13 Jahren. Sie möchte diese Bewegung festhalten, einen Film machen. Sie handelt also genauso wie ihr Vater damals.
Sehr lange war mir nicht klar, dass ich genau das Gleiche mache, dass ich eigentlich echt in seine Fußstapfen trete und die gleiche Entscheidung wie er damals jetzt selber treffe. Aber mir war auch ganz lange nicht klar, dass ich gerade Regie führe, weil ich einfach nur aus einer Faszination heraus gemacht habe. Und irgendwie habe ich nicht diese Wahrnehmung, ich bin Regisseurin oder ich bin Schauspielerin oder ich bin Sprecherin, sondern ich habe mich immer als Mensch in Gesellschaft gesehen. Und der Moment hat es gewollt, dass ich zur Regisseurin werde, um diese Geschichte zu erzählen. Aber die Intention war nicht, ich werde jetzt Regisseurin und deshalb erzähle ich die Geschichte, sondern es kam umgekehrt über die Geschichte. Und dadurch habe ich es ganz lange gar nicht gecheckt.
Ohne ihre Eltern einzuweihen, beginnt sie zu drehen und Texte zu schreiben. Es sind Briefe an Gina, an ihre Schwester im Geiste, die sie nie kennenlernen durfte. Hier eine Stelle aus Roxanas Film.
Du hast mir gezeigt, was der Ort, den ich als Paradies in Erinnerung habe, auch noch ist. Durch dich bin ich aufgewacht. Durch dich hörten so viele auf, wegzusehen. Wir sahen hin, fanden zueinander und bezeugten den bisher größten Aufstand der iranischen Bevölkerung seit der Islamischen Revolution. Die Kurden, die Azeri, die Balutschen, die Luren, alle Völker Irans begannen gemeinsam für das Gleiche zu kämpfen. Das, was ich sah, berührte mich so sehr, dass ich meine Augen nicht mehr davon lösen konnte. Getötet, weil dein Kopftuch nicht richtig saß. Getötet, weil du Kurdin warst. Getötet, weil du eine Frau warst. Doch weil du Gina warst, wurde dein Name zu einem Code. Ein Code für eine nie dagewesene Wut, die Menschen im ganzen Land auf die Straßen zog.
Ich erinnere mich noch gut an die vielen Videos und Posts auf Social Media von Frauen, die ihr Kopftuch verbrennen oder sich als Zeichen der Solidarität ihre Haare abschneiden. Erst im Iran, später auch im Rest der Welt. Aber während ich damals mit einem schnellen Like auf solche Posts reagiere, geht Roxanas persönlicher Kampf gerade erst los. Ihr erster Drehtag. Das ist eine Demo in Berlin. Erwartet werden einige tausend Menschen. Und dann kommen mehr und immer mehr und mehr.
Und das war unglaublich, weil da sind aus ganz Europa Busse losgefahren, Reisebusse losgefahren, mitten in der Nacht, um pünktlich in Berlin anzukommen, Überall hast du Fahnen gesehen, Bilder gesehen, unterschiedlichste Alter, also ob jetzt Kinder oder alte Menschen mit Rollator, waren alle da. Deutsche, Iraner, Franzosen, Europäer, es war unglaublich durchmischt. Du hast alle möglichen Flaggen gesehen, sei es kurdische Flaggen, sei es Königsflaggen, sei es egal was, LGBTQI-Plus-Flaggen.
So viele Leute auf der Straße. Und Roxana und ihr Kamerateam mittendrin. Die Menschenmassen geben Hoffnung, beflügeln. Die verschiedenen politischen Bewegungen der iranischen Diaspora haben zum ersten Mal zusammengefunden. Sie sind bereit, gemeinsam zu demonstrieren, den Menschen im Iran den Rücken zu stärken bei ihrem Kampf für einen politischen Umsturz. Überall, weltweit, ist der Ruf »Frauen leben Freiheit« zu hören. Das Ende des Regimes erscheint plötzlich zum Greifen nah.
Und dann wurde Musik gespielt von so Popstars iranischen und die Leute haben getanzt auf den Straßen. Wir waren so glücklich und euphorisch und es war so ein sommerlicher Herbsttag. Die Sonne hat geschienen, es war so goldenes Licht und alle waren am Tanzen, weil man wirklich dachte, wir gehen jetzt zurück. Das ist es jetzt. Jetzt ist der Moment gekommen. Wir werden jetzt zurückfliegen. Und das war schon sehr berührend einfach. Und dann diese Massen zu sehen, dass es 100.000 Menschen waren, nicht mehr aufgehört, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor, voller Menschen, was es in der Geschichte der iranischen Diaspora noch nie gegeben hat. Und gleichzeitig überall auf der Welt, in Vancouver, in Washington, in Rom, in überall. Das war schon krass.
Roxana hofft, dass das Regime bald gestürzt wird, dass sie wieder zurück kann in ihren Iran, zu ihrer Oma, ihren Cousins, ihren Verwandten. Sie hat das Gefühl, eigentlich kann es sich nur noch um Tage oder wenige Wochen handeln. Gleichzeitig dreht sie, beginnt mit vielen Exil-Iranerinnen und Exil-Iranern zu sprechen. Und sie sichtet das Videomaterial von den Demonstrationen in Iran. Von Menschen, die auf der Straße erschossen werden, verbluten, Tote, die weggetragen werden. Da ist dieser Schrecken, diese unglaubliche Dunkelheit. Und trotzdem immer wieder Hoffnung, der Glaube an die Freiheit, dass Ginas Tod nicht umsonst war. Während Roxana dreht und Material sichtet, muss sie auch immer wieder an ihre Verwandten denken. Zum Glück leben die nicht in Teheran, dem Epizentrum der Proteste. Trotzdem macht sie sich Sorgen, dass ihnen etwas zustoßen kann. Einerseits wünscht sie sich, dass sie zu den Protesten gehen, weil nur mit vielen Menschen eine Revolution möglich ist. Andererseits wünscht sie sich, dass sie zu Hause bleiben, in Sicherheit. Ein Zwiespalt. Roxana schreibt Gina. Von ihren Sorgen, aber auch von ihrer Hoffnung.
Seit Monaten ziehst du sie auf die Straße. Sie scheinen unermüdlich. Sie stehen Hand in Hand. Hier und dort. Sie werden gehört und gesehen. Ihre Rufe werden erwidert, verstärkt, hallen wie ein Echo durch die Welt, fluten Meere, Berge, Seen, Wälder. Und ziehen durch die Betonmauern der Städte. Der Ruf nach dir und die Freiheit scheint zum Greifen nah. So nah, dass sie den Duft der Blumen bereits riechen können. So nah, dass sie den zarten Wind auf ihrer Haut schon spüren. Die Freiheit ist so nah, dass sie sich bereits zurückkehren sehen. Raubtiere wären. Jene, die einsperren. Jene, die Unschuldige verurteilen. Jene, die einfach einen Strick nehmen, ihn um seinen Hals legen. Jene, die ihn immer enger schnüren. Jene, die ihn fixieren. Jene, die den Stuhl wegziehen. Jene, die Leben nehmen.
Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, wie die Proteste ausgegangen sind. Wenn nicht, muss ich euch enttäuschen. Roxana kann heute immer noch nicht in den Iran reisen. Die Massen auf den Straßen, sie haben zu keinem Umsturz geführt. Das Regime geht mit immer größerer Härte gegen die Demonstranten vor. Irgendwann verebben die Proteste. Auch in Deutschland. Roxana macht ihren Film trotzdem fertig. Freiheit im Herzen heißt er und gewinnt Preise. Und auch wenn die Revolution gescheitert ist, hat sie dank Gina unglaublich viel gelernt, sagt sie. Überhaupt scheint der Kampf um Freiheit für Roxana auch so etwas wie eine Art Lernprozess, eine Einstellung zu sein. Irgendwann, da ist sie sich sicher, werden sie Erfolg haben. Wer ihr das alles beigebracht hat? Gina und was dann passiert ist, sagt sie.
Es hat mich gelehrt, zu hinterfragen, nicht alles einfach nur hinzunehmen, sondern langsam mutiger zu werden. Und ich glaube, das können wir alle, wenn es mit der richtigen Intention ist und wenn sozusagen das Menschsein im Vordergrund steht, dann kann man sich trauen, den Mund aufzumachen. Und dann ist es egal, ob man über Iran spricht oder ob man über Gaza spricht oder ob man über Deutschland spricht, wenn es darum geht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Ja, und insofern hat sie mir schon gezeigt, was meine Rolle in der Gesellschaft, in der ich mich befinde, ist, hier in Deutschland.
Öfter mal den Mund aufmachen, sich einmischen. Wie oft mache ich das eigentlich? Ehrlich, viel zu selten. Das wird mir durch Roxanas Worte noch mal klarer. Denn auch hier in Deutschland gibt's ja genug Situationen, in denen Schweigen keine Option sein sollte. Schweigen wirkt dann wie Zustimmung. Wer nichts sagt, scheint nichts dagegen zu haben. In Roxana hat die Begegnung mit Gina aber noch mehr ausgelöst. Über die Entscheidung ihres Vaters, damals den Film zu machen, denkt sie jetzt anders. Dass er bereit war, einen Preis zu zahlen und in Kauf genommen hat, nicht mehr zu seinen Verwandten in den Iran reisen zu können, kann sie heute verstehen.
Seitdem ich die Entscheidung selber getroffen habe, blicke ich nochmal anders auf die Entscheidung meines Vaters und bin ihm sehr dankbar, dass er mir das so vorgelebt hat. Ob das die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht, weil es ist natürlich unglaublich schmerzhaft zu sehen, dass wir nicht zurück in den Iran können. Und die Frage bleibt offen, ob wir es jemals können, ob das mit meinem Vater sein wird. Das sind alles so Dinge, das ist natürlich schmerzhaft. Aber ich glaube, dass ich mit den Privilegien, in denen ich aufgewachsen bin, es den Menschen im Iran auch schuldig bin. Und ich sehe es als Teil meiner Verantwortung, nicht leise zu bleiben und wegzusehen und nur damit ich zurück kann oder so, sondern ich glaube, es ist Teil meiner Verantwortung, den Mund aufzumachen.
Das war Mein Mensch. Heute Roxana und das Paradies. Autorin dieser Folge Laila Knüppel. Diese und viele weitere Folgen von Mein Mensch könnt ihr in der ARD Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch auch gerne unseren Kanal. Dann bekommt ihr jede Folge automatisch. Das geht auch in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Gibt es in eurem Leben vielleicht auch so einen Menschen, ohne den ihr nicht wärt, wer ihr heute seid? Jemand, der an euch im richtigen Moment geglaubt hat oder ein wichtiges Vorbild für euch war? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. Nächste Woche geht's in die DDR der 80er. Ich erzähle euch von Andreas, dem die Stasi den Weg zu seinem Traumberuf versperrt. Als Andreas schon fast alle Hoffnung aufgegeben hat, taucht ein Mensch auf, der ihm endlich eine Tür öffnet. Und jetzt gibt's noch einen Podcast-Tipp von mir. Vor 80 Jahren haben in Nürnberg die Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher der Nazizeit begonnen. Zum ersten Mal wird dort Gerechtigkeit auf einer internationalen Ebene verhandelt und gleichzeitig der Grundstein für das moderne Völkerstrafrecht gelegt. Das ARD-Dokudrama Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen erzählt dieses geschichtliche Ereignis durch die Augen zweier Überlebender des Konzentrationslagers Auschwitz. Mit eindrucksvollen Spielszenen, berührenden Interviews und restaurierten Originalaufnahmen. Das Dokudrama Nürnberg 45 findet ihr in der ARD-Mediathek. Und die begleitenden Podcast-Reihen gibt es in dem Kanal Alles Geschichte in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Zum Beispiel über die Psyche der damals angeklagten Nationalsozialisten oder über das dramatische Leben der Hauptzeugin Severina Schmaglewska. Die Links findet ihr in den Shownotes.